Fußball Inside. Tacheles. Außenpott. Der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.
Es ist Donnerstag, wir sind mitten in einer englischen Woche, dem DFB-Pokal sei Dank. Und es war irgendwie auch wirklich ein besonderer DFB-Pokal. Es war eine besondere Runde, ein besonderes Achtelfinale. Und da machen wir dann bei Fußball in Zeit, dem gemeinsamen Podcast von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet, direkt weiter. Auch mit einer besonderen Runde, wie ich finde. Denn wir haben zwei Comebacks bei uns im Podcast. Nämlich die beiden Funke-Reporter Martin Herms und Marian Laske sind seit langer Zeit mal wieder dabei. Moin.
Moin. Hi zusammen. Guten Tag.
Freut mich natürlich sehr, dass ihr wieder da seid. Marian aus der Elternzeit zurück. Martin einfach jetzt so schon länger nicht mehr dabei gewesen. Ich bin Timo Düngen, bin der Mann aus dem Radio in dieser Runde. Und Martin, wenn ich dich natürlich schon da habe jetzt, dann müssen wir ja über Rot-Weiß Essen sprechen.
Das auf jeden Fall.
Es ist der Wahnsinn. Absolute Sensation. Bayer Leverkusen rausgehauen.
Absolut irre. Absolut irre. Also ich war ja da Dienstagabend auch im Dienst und dann hat einen richtig mitgenommen, so dieses Spiel. Ne? Das war schon wirklich so eine Achterbahnfahrt. Ne? Am Anfang dachte man, um Gottes Willen, das wird ein 3-4-5-0 eine klare Kiste für Leverkusen. Hat natürlich auch ein bisschen Pech, muss man ja schon ehrlicherweise sagen. Ne? 4 Pfostentreffer. Das war natürlich auch Unvermögen, ne? Aber letztlich muss die Dinge einfach reinmachen. Ne? Und gut, alle dachten dann wirklich, dann fiel dieses 1-0. Wird eben so, meistens ist in solchen Pokalspielen, irgendwann trifft der Favorit dann doch. Ne? Aber was sie danach geschafft haben, die Rot-Weiß, ne? Dieses Ding dann umzudrehen, noch 2 Tore zu machen, war wirklich also sensationell, muss man wirklich sagen. Also, dass man da noch als Viertligist, ne, wenn man viel hinterher rennt, das ganze Spiel über, dann nochmal die Kraft zu haben, in der Verlängerung so ein Spiel zu drehen gegen eine wirklich gute Mannschaft, also muss man echt den Hut vorziehen, sensationell.
Ja, vor allen Dingen, Marianne und ich haben uns gerade im Vorfeld auch schon ein bisschen unterhalten, dass es natürlich jetzt auch weiterhin ja immer noch so komisch ist, keine Zuschauer im Stadion zu haben. Ja. Und wenn Regionalligist halt gegen den Bundesligisten spielt, wir haben das letzte Saison mit Saarbrücken gesehen, dann war das natürlich dieser Heimvorteil, die Fans, die die Truppe nach vorne pushen. Und das wäre natürlich in Essen, wissen wir alle, wäre es doppelt und dreifach so gewesen. Und ohne diese Unterstützung so eine Leistung abzurufen,
also die Bude wäre explodiert am Dienstag. Man kennt ja Spiele von der Hafenstraße. Ich war früher häufig schon als Kind mal dabei. Ne? Und ich habe auch interessanterweise mit dem Simon Engelmann vor dem Spiel darüber gesprochen, ne? Weil ihr hatten ja schon zwei Heimspiele. Ich sage, fehlt euch das nicht mit den Fans oder ist das nicht irgendwie dann auch ein Nachteil für den Außenseiter? Dann sagt er, natürlich fehlt uns das, ne? Vielleicht könnte man auch ein paar Prozent rauskitzeln, aber er sagt, es ist trotzdem ein Vorteil, wenn man zu Hause spielt, auch ohne Zuschauer. Man kennt die Abläufe, die Kabinen, man kennt den Platz und trotzdem ist es in irgendeiner Art ein Vorteil, den man hat, ne, wenn man dann zu Hause spielt. Aber natürlich, also was da los gewesen wäre, kann man ja nur erahnen. Ne? Also man hat es ja dann gemerkt, auf einmal war wirklich Ausnahmezustand in Essen. Gott sei Dank alles einigermaßen noch Corona-konform. Die Leute sind in ihren Autos geblieben, gab ein Hubkonzert. Ja. Das war schon in Ordnung. Das war gegen Düsseldorf natürlich mit der Traube da, ne, vor der Tribüne, ne, mehr als grenzwertig. Aber diesmal war es in Ordnung. Mein Gott, also der Mensch lebt von Emotionen. Wenn man so ein Spiel gewinnt und dann nicht mal ein bisschen ausrastet, dann weiß ich auch nicht. Ne? Also sei den Fans gegönnt, die haben so lange gewartet auf so ein tolles Event nach 27 Jahren wieder im Viertelfinale. Man steht seit 10 Jahren, hängt man in dieser verfluchten Regionalliga West, ne? Steckt man da fest, kommt einfach nicht raus. Das ist ja wirklich zum Kotzen. Ne? Also der RWE-Fan hat einfach keinerlei Erfolgserlebnisse und jetzt auf einmal steigt man vielleicht auf, man ist oben drin, kommt ins Viertelfinale und dann darf kein Zuschauer entstehen. Das ist natürlich doppelt bitter irgendwo, aber trotzdem freut man sich ja trotzdem als RWE-Fan, ne? Und dass es aufwärts geht.
Was macht diese Truppe denn so besonders? Also ich meine, klar, es sind gute Leute drin. Simon Engelmann, der hat ja schon in Rödinghausen durchaus die Liga zusammengeschossen, ist jetzt von drin bei RWE. Aber was zeichnet diese Mannschaft überhaupt aus?
Also die Mannschaft war ja letztes Jahr im Kern schon recht gut, recht ordentlich. Ne? Die haben einen sehr guten Fußball gespielt, auch unter Christian Titz, das muss man schon sagen. Ne? Warum er jetzt gegangen ist, hatte andere Gründe, passte zwischenmenschlich nicht so mit dem Sportchef Jörn Nowak und auch mit dem Team, da gab es ein paar Differenzen, aber es wurde letztes Jahr schon ein guter Fußball gespielt, nur es fehlte einfach ein guter Knipser und ich sag mal, auf der Torhüterposition war man nicht so gut aufgestellt und diese Schwachstellen hat man einfach perfekt behoben. Man hat Davari geholt, der hat ja unfassbar gehalten, aber auch nicht so, ist einfach ein erfahrener Torwart, kam aus Oberhausen, ne? kennst ihn auch noch, ne? Ist klar.
Ich kenne ihn auch noch. Beim MSV war er nicht ganz so erfolgreich.
Ja, aber ich sag mal, für die Regionalliga ist das echt ein guter Torwart.
Ja, natürlich, ne? Ist er ein guter, ja.
Und da sieht man einfach, wenn man schon, sag ich mal, so ein Konstrukt hat, ne? Also ein funktionierendes Konstrukt und dann gezielt verstärkt mit richtig guten Leuten. Und dieser Simon Engelmann macht einfach den Unterschied aus. Den hat man nicht gesehen. Er ist da zwischenzeitlich auch gegen Leverkusen an seine Grenzen gestoßen. Ich meine, er ist 31, hat nicht höher als Regionalliga gespielt. Das ist schon schwer, aber wenn der eine Chance hat, ne, und mein Vater schrieb mir schon Nachrichten, Mensch, der muss runter, der bringt ja gar nichts, ne, was willst du mit dem? Ich sag, warte ab, ne, eine Chance bekommt der und dann macht er den rein. Ja, und darauf hat man gehofft und das war es eben. Also wirklich von rechts hat den Ball perfekt vorgelegt und den da zu machen, das war schon ein spitzer Winkel, ne, schießt am Kopf dann vom Torwart vorbei unter die Latte, das ist einfach eine gewisse Klasse, die man eben braucht. Und ja, das ist ein entscheidender Faktor für RWE. Und deswegen stehen die auch da, wo sie jetzt stehen. Und da muss man natürlich schauen, ob es jetzt dann am Samstag reicht gegen BVB. Ne? Nächster Punkt, wieder so ein wichtiges Spiel. Wahrscheinlich aus RWE-Sicht noch wichtiger, ne? Also für den Verein. Ich meine, was bringt dir das, wenn du jetzt, sagen wir mal, selbst wenn du jetzt ins Halbfinale kommst, im DFB-Pokal, du steigst am Ende wieder nicht auf aus dieser Schweineliga, dann hast du da auch nicht wirklich viel von.
Ja, natürlich schon ein paar Millionen, ne? Immerhin. Die für so einen Verein natürlich schon noch
etwas
bedeuten. Ne? Aber es stimmt, du hast recht. Das Wichtigste ist, Verein endlich nach oben zu kommen in die dritte Liga. Das ist dann schon ein ganz anderes Kaliber, auch nochmal ganz andere Gegner. Ja. Natürlich brauchst du da auch dann wiederum viel mehr Geld, weil es ja wirklich dann ab da endgültig Profiniveau ist. Ne? Aber du hast recht, der Aufstieg ist natürlich.
Man darf ja auch nicht vergessen, man fängt ja erstmal die ganzen Verluste alle auf, ne, durch Corona. Also ja, es trifft ja kaum ein Verein so hart wie Rot-Weiß. Und Duisburg hat daran auch zu knabbern, Timo, völlig klar.
Ja, absolut.
Aber Rot-Weiß, die hatten ja letzte Saison, da lief es ja nicht immer wirklich gut, hatten die 11.000 Zuschauer im Schnitt. Das fehlt ja komplett. Mhm. Ne, diese ganzen Einnahmen, ne, sei es Catering und so weiter, Würstchenverkäufe, Bier, alles, was drumherum eben so passiert im Stand, das fehlt. Und ist nicht da. Und für den Verein ist es natürlich super, dass man jetzt da drei Runden überstanden hat und das Geld, also diesen Schaden da auffangen kann. Ne? Keine Frage.
Könnte dann auch vielleicht dafür reichen, den Rasen mal ein bisschen zu erneuern, weil der hat ja vielleicht auch ein bisschen reingespielt, oder?
Ja, kennt man ja. Ne? Also ja, Amateurfußballer unter sich hier, Marian und ich. Wenn man kennt ja die Geschichten, wenn der Favorit kommt und der Rasen ist dann so ein bisschen, sag ich mal, in einem problematischen Zustand, ist das für den Außenseiter sicherlich kein Nachteil. Aber klar, in der Liga möchte man ja schon nach vorne spielen und hat überwiegend dann auch viel Ballbesitz. Das sollte man mal gucken, ob man das beheben kann. Ne?
Keine Frage. Also ich habe mich immer über schönen Rasen gefreut, aber Martin, du als Kämpfer.
Ja, ich als Verteidiger, für mich war es immer gut. Ne? Also wenn der Platz war nicht.
Ja, ihr habt wenigstens auf Rasen gespielt. Ich durfte immer nur auf Asche ran.
Ja, also, gut, Asche kenne ich natürlich auch.
Über die Kreisliga A nicht hinüber
Asche gekommen. Asche kenne ich also natürlich deswegen. Auch zu Genüge. Naja.
Wenn die gefroren war, dann hat das immer richtig viel Spaß gemacht.
Keine
Frage. Wenn wir mal gucken, die Trainerposition, die hast du ja auch gerade schon angesprochen, Christian. Martin. Christian Neithardt ist so komme ich drauf. Was macht er aus Meppen gekommen? Natürlich da auch schon sehr erfolgreich gewesen. Ist eigentlich so von der Liga her einen Schritt zurückgegangen. Da haben einige schon gesagt, schon ein bisschen merkwürdig, aber das scheint ja absolut zu passen.
Ja, denke ich schon. Schritt zurück stimmt schon von der Liga her, aber Christian Neithardt erkennt ja auch dieses Potenzial, was in diesem Verein dann steckt. Ne? Ich glaube, Meppen, bei aller Liebe, ich glaube, dritte Liga ist da einfach Endstation und bei Rot-Weiß kann man ja wirklich was erreichen. Ne? Also da selbst die dritte Liga irgendwann könnte ja sich nur als Durchgangsstation erweisen. Er hat dieses Potenzial gesehen. Er ist erwiesenermaßen jemand, der so eine Mannschaft nach oben führen kann. Hat ja mit Meppen auch mit geringen Mitteln es geschafft, sich da in der dritten Liga zu etablieren. Und er überzeugt auch durch seine Ruhe. Ne? Also gerade auch in so einem Spiel. Ne? Einerseits treibt er die Mannschaft nach vorne, andererseits bewahrt er in schwierigen Situationen die Ruhe. Und ist genau der richtige Mann. Versteht sich gut mit den führenden Positionen, mit den führenden Leuten. Und da hat man echt einen guten Treffer gelandet.
Hat man ja auch vom Transfermarkt gemacht. Wir haben schon über Simon Engelmann gesprochen. Daniel Davari auch jetzt in der Winterpause noch Steven Leverenz geholt. Ja. Das ist ja auch ein richtig guter. Ja. Also da habe ich gehört, oh, der geht in die vierte Liga, habe ich gedacht, boah, weil ich weiß nur, als der einst in Kiel gespielt hat, da war ein richtig guter über Außen.
Ja, auf jeden Fall. Das ist natürlich auch ein guter Move für Rot-Weiß. Ne? Man muss sich ja auch einigermaßen in der Breite aufstellen. Ne? Das ist ja dieses Jahr echt Wahnsinn. Jetzt hat man noch den Pokal, noch eine Doppelbelastung und insgesamt sind es ja, ich glaube, knapp 40, um die 40 Spiele. Da musst du natürlich so breit wie möglich aufgestellt sein, wenn du viele englische Wochen hast. Und ja, guter Transfer noch für Rot-Weiß. Da hat man sie noch in der Breite verstärkt. Aber nochmal zum Thema Trainer. Man hat ja zwei so Kandidaten in der Sommerpause. Einer von denen war ja noch Enrico Maaßen. Auf den trifft man ja am Samstag. Ne? Das scheint jetzt auch kein schlechter zu sein. Ne? Wenn man sieht, ja, wie weit oben man da steht mit BVB. Ne? Also das ist ja schon irgendwie eine ganz harte Geschichte. Jetzt am Samstag, Rot-Weiß hat noch kein Spiel verloren, hat eine unglaubliche Bilanz und ist trotzdem aktuell nur Zweiter. Ne? Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen.
Immerhin mit einem Spiel weniger.
Also das kann natürlich ein Spiel auch weniger, klar. Aber normalerweise wäre man ja schon längst durch. Ne? Also auf die anderen hat man ja plus 10 Punkte Vorsprung. Verspricht Spannung aus RWE-Sicht. Klar, hätte man das gerne vermieden, dass da noch so eine Top-Truppe wie Dortmund da drin ist. Ne? Die schauen schon alle, ob Samstag gespielt wird, ob Tigges dann vielleicht dabei ist. Ne? Das ist ja auch so eine Geschichte. Muss man mal sehen.
Wenn wir über Erfolgsgeschichten im Ruhrgebiet in dieser Saison sprechen, dann landen wir nicht nur bei Rot-Weiß Essen, sondern eigentlich auch beim VfL Bochum, auch wenn es im Pokal jetzt nicht ganz so geklappt hat. Und Andi Ernst und ich, wir haben uns ja einen Spaß draus gemacht, jetzt Woche für Woche Günther Pohl, den Kultkommentator von Radio Bochum, einzuladen, der ja nicht mehr kommen will, weil du mal einst, Martin, schlecht über den VfL gesprochen hast. Aber, ja, du kannst gerne was schon dazu sagen.
Das darfst du bei Günther natürlich nicht machen. Also so Kritik am VfL, das ist sein Lebenswerk, das geht gar nicht. Also als würdest du dann irgendwie die Frau eines anderen Mannes kritisieren. Das ist so, beim Günther geht das nicht. Aber ich habe mich schon mehrmals entschuldigt, so ist das nicht. Ne?
Ja, ach, ich glaube, mittlerweile ist es auch nicht mehr ganz so schlimm, denn gestern hat er auch nach dem Spiel ordentlich abgeledert über den VfL Bochum. Wir hören mal kurz rein, wie seine Schlussreportage war.
0-4 aus Bochumer Sicht, Schlussphase jetzt mit Günther Pohl.
Tja, und die Dose dieses Getränks, die ich vom Spiel geschenkt bekommen habe, die werde ich gleich auf dem Parkplatz in die Tonne kloppen, wie auch dieses ganze Spiel aus Bochumer Sicht jetzt letztlich ja zum in die Tonne kloppen ist, wie man im Ruhrgebiet sagt, denn der VfL war hier von Anfang an chancenlos. Theoretisch hat man natürlich im Pokal immer eine Chance. Der VfL hatte sie aber im Sportlichen überhaupt nicht. Und jetzt pfeift der Schiedsrichter ab und erlöst uns von dem Übel. Irgendwie tun sie mir leid, aber nicht, weil sie heute gleichwertig waren oder eine Chance hatten, sondern weil sie dieses Scheiß losgezogen haben. Entschuldigen für diesen Ausdruck. Gegen Osnabrück greifen wir wieder an, zurück ins Studio.
Jo, so sieht das aus. Also, gegen Leipzig chancenlos gewesen, ist auch keine Schande als Zweitligist, aber jetzt greifen sie in der Liga wieder an. Und da ja auch mit Thomas Reis, der seinen Vertrag verlängert hat als Trainer, auch da wieder die Frage, wie wichtig ist da diese Konstanz jetzt mal auf der Trainerposition, auch beim VfL Bochum?
Ja, absolut wichtig. Also ich bin ja sowieso mittlerweile kein Freund mehr von Trainerwechsel innerhalb der Saison. Man hat ja wirklich gemerkt, das sieht man ja auch, wenn wir später über Schalke sprechen, dieser Effekt, den es früher gab, so dieses Feuerwehrmann-Ding, das gibt es irgendwie momentan gar nicht mehr, so eine Liga, ne? Weil es ist schon ein ganz anderer Fußball, der gespielt wird. Also es gewinnt die Mannschaft, die taktisch besser eingestellt wird, die besser funktioniert, ne? Und das heißt nicht, dass man jemanden an der Seitenlinie dann austauscht, dass es dann wieder läuft, ne? Also gewinnen wollen sie ja alle. Ne? Deshalb ist schon wichtig, wenn man da Konstanz drin hat. Man hat mit Thomas Reis jetzt jemanden gefunden, der gut zum VfL passt, der eine Vergangenheit hat. Hat ein paar Startschwierigkeiten, aber so dieses Duo, das funktioniert, man versteht sie und das ist halt ganz wichtig. Ne? Wenn man jemanden hat im Hintergrund, jetzt wie Shinzi Lords, der dann auch richtige Entscheidungen trifft und einen Trainer hat, dem die Mannschaft vertraut, ja, dann gibt's ja auch, spricht ja auch nichts dagegen, dass der Vertrag verlängert wurde. Aber sieht gut aus beim
VfL. Genau, sieht gut aus. Also Aufstiegsrennen weiterhin ist der VfL voll dabei. Und das, obwohl es ja immer mal wieder so kleine Rückschläge gibt, also das Spiel jetzt zum Beispiel gegen Karlsruhe, aber trotzdem, man hat ja diesmal das Gefühl, das scheint die Mannschaft auch wirklich verpacken zu können.
Ja, das ist halt natürlich auch der Liga geschuldet, ne? Die ist so verdammt ausgeglichen. Ist ja selbst gegen St. Pauli, ne? Lag man ja zurück, hat das gewonnen. Also da ist ja, es gibt selten Spiele, die da irgendwie dann klar und deutlich gewinnst. Und selbst KFC war spitz auf Knopf, hätte noch anders laufen können. Aber trotzdem, der VfL spielt gut, hat gewisse individuelle Klasse mit Julio, mit Zoller. Ist ja echt ein super Duo. Steht hinten gut. Also die ganzen Befürchtungen, die man da hatte vor einem Jahr, kurz vor dem Corona-Break. Ne? Damals habe ich ja gesagt, boah, das sieht überhaupt nicht gut aus. Ne? Damals kam dem VfL die Pause aber auch entgegen. Und seitdem läuft es echt gut. Und ich denke schon, dass die Mannschaft bis zum Schluss oben mitspielen wird.
Also ich finde, auch wenn die Aufstiegskämpfe in der zweiten Liga was gezeigt haben in den vergangenen Jahren, dass du als Mannschaft auch trotz eines Rückschlags da immer wieder drankommen kann, weil die Liga einfach so ausgeglichen ist, dass selten zwei Mannschaften wirklich so wegmarschieren, dass da irgendwann ein riesiges Polster ist. Und deswegen ist das natürlich auch in der zweiten Liga einfach eine der Aufgaben, dass du halt genau sowas immer wieder verpackst, analysierst und dann halt versuchst, deine Lehren daraus zu ziehen, ne?
Ja, da können wir auf jeden Fall nur nochmal festhalten, dass wir uns natürlich aus Ruhrgebiet Ruhrgebietssicht sehr, sehr freuen würden, wenn der VfL den Aufstieg schaffen würde.
Auch wenn es RWE schaffen würde.
Auch wenn es RWE schaffen würde, natürlich. Ja. Der VfL würde ja dann auf Mannschaften wie Borussia Dortmund treffen. Da können wir natürlich auch drauf kommen, um die Überleitung dahin zu kriegen. Und Marian, da würde ich jetzt natürlich dich ansprechen wollen, das Spiel gegen Paderborn im DFB-Pokal, ja, man ist weitergekommen. Ich glaube, mehr muss man da nicht zu sagen wahrscheinlich.
Ja, was heißt nicht mehr zu sagen? Es gibt ja bei BVB immer mehrere Ebenen. Also ich war vor Ort und auf eine Art stimmt es natürlich. Es ist irgendwie ein Pokalabend, das ist jetzt... Da kann so ein Spiel immer mal laufen. Ich meine, die Paderborner haben wirklich, sind auf jeden Fall mutig aufgetreten, haben beeindruckt gepresst und damit halt auch nicht aufgehört, trotz des 0-2-Rückstandes. Und Dortmund hatte damit einfach große Probleme. Das heißt, ja, man kann das so sehen. Am Ende spät das 2-2 kassiert. Das war ja auch ein bisschen Pech. Das muss ja nicht passieren. Dann trotzdem halt noch das 3-2 in der Verlängerung geschafft und irgendwie halt das aus abgewendet. Andere Große sind ausgeschieden. Das Problem ist halt, dass man bei Dortmund eben immer solche Niederlagen oder solche Rückschläge oder schlechten Auftritte, es war jetzt ja keine Niederlage, kein Rückschlag, eben nie ganz ohne die Sicht auf das Ganze. Also man muss dabei immer auch aufs Ganze blicken, denn die Mannschaft hat halt immer wieder solche Auftritte und immer wieder Probleme mit Mannschaften, die entweder sehr diszipliniert pressen und sie dann halt im Spielaufbau stören. Oder halt mit einer Mannschaft, die sehr geschickt und sehr dicht verteidigt. Und von daher, ja, würde ich das jetzt nicht einfach so abhaken, sondern weiter in diese Reihe stellen der Spiele, in denen Dortmund Probleme hat. Und wieder zeigen sich eben die Schwächen dieser Mannschaft auch in dieser Partie.
Also da muss ich dir natürlich recht geben. Also ich habe das Spiel nur am Fernseher verfolgt und als Dortmund da 2-0 geführt hat und das ja auch relativ früh, war es tatsächlich so, dass man im Hinterkopf hatte, also den Dortmundern traut man tatsächlich leider zu, so ein 2-0 nochmal aus der Hand zu geben.
Ja, und man muss in dem Fall natürlich sagen, dass es schon auch in der Sicht am Gegner lag, dass Paderborn sofort weitergemacht hat. Also Steffen Baumgart stand da draußen bei, weiß ich nicht, fast gefühlten Minustemperaturen und Regen im T-Shirt und hat die immer wieder nach vorne gepeitscht. Das macht dann natürlich auch nicht jeder Zweitligist so, wenn er 2-0 zurückliegt gegen so eine Mannschaft wie Borussia Dortmund. Das lag halt auch daran, aber die Dortmunder sind dann halt auch oder es passiert ihnen dann häufiger, dass sie dann so ein Spiel irgendwie auch aus der Hand geben, nicht das 3-0 erzielen, weil sie halt zu fahrig sind bei den Kontergelegenheiten, die es ja dann doch noch gab. Dann wäre der Deckel ja drauf gewesen und so irgendwie so eine Mannschaft immer im Spiel halten. Ja, und dann reicht natürlich ein Anschlusstreffer, dass da nochmal Feuer aufkommt. Ne? Also das war sicherlich, es war dann schon irgendwo auch ein Auftritt, der irgendwie für diese Saison typisch ist von Dortmund. Aber immerhin haben sie es geschafft, das stimmt. Und das haben auch alle Verantwortlichen vom BVB so gesagt. Und das muss man halt festhalten. Ich meine, selbst der FC Bayern ist schon rausgeflogen und erstmal sind sie weitergekommen. Und die Chance, nach Berlin zu kommen oder vielleicht sogar auf den Titel, ist natürlich einfach dadurch größer, dass die Bayern schon raus sind. Ne? Das sollte man ja nicht vergessen. Also hat Dortmund da natürlich Chance, irgendwie diese Saison noch zu einer guten werden zu lassen. Ne? Also klar, die Champions League-Qualifikation muss klappen, sollte klappen, aber im DFB-Pokal kann man halt irgendwie sogar noch etwas Besonderes erreichen.
Das hätte ich auch gesagt. Also ich meine, DFB-Pokal ist natürlich jetzt ja so realistisch wie schon lange nicht mehr. Wenn die Bayern raus sind, wenn auch Leverkusen raus ist, das sind natürlich jetzt auch schon mal Kontrahenten, die nicht mehr dabei sind. Wenn du jetzt nicht unbedingt vielleicht in Gladbach ran musst im nächsten Spiel oder so oder in Leipzig, dann...
Ja, aber auch die kannst du natürlich schlagen, ne? Aber klar, das...
Auch die kannst du schlagen,
natürlich. Es sind dann natürlich auch eher wieder 50-50 Spiele an einem Abend, so, da kannst du natürlich auch rausfliegen, aber trotz allem, die Chance ist halt auf jeden Fall da, das stimmt.
Und vor allen Dingen könnte man ja dann ja vielleicht einen möglichen DFB-Pokal dann dem neuen Trainer präsentieren, denn dass Terzic das in der nächsten Saison sein wird, da haben wir schon öfter darüber gesprochen, das wird höchstwahrscheinlich nicht so sein und da ist natürlich weiterhin Marco Rose der große Kandidat und Max Eberl hat ja da schon angekündigt so ein bisschen, so jetzt langsam will er dann das aber auch geregelt haben aus Gladbacher Sicht.
Ja, genau, also wer sich da so ein bisschen zwischen den Zeilen liest, finde ich, merkt schon, dass es sehr nach Abschied klingt. Sonst hätten das, glaube ich, alle Beteiligten ein bisschen anders formuliert. Also wir wissen halt auf jeden Fall, dass die Dortmunder den wollen. Wir wissen auch, dass es eine Ausstiegsklausel gibt von 5 Millionen. Das heißt, Rose kann sich entscheiden. Er kann selbst entscheiden, ob er geht oder nicht. Die Gladbacher können da kein Veto einlegen. Was noch nicht, jedenfalls nach unseren Infos so ist, es ist noch keine endgültige Entscheidung gefallen. Jedenfalls ist das, was wir kommuniziert bekommen haben. Aber klar, die Dortmunder wollen Rose. Ich denke auch, dass es trotz der komplizierten Saison beim BVB auch für einen Marco Rose eine Chance ist, von Gladbach zu Dortmund zu wechseln. Klar, er ist jetzt auch mit Gladbach in der Champions League, er kann die Champions League wieder erreichen. Das zeigt ja auch generell, was er aus dieser Mannschaft herausholt. Aber Dortmund ist dann schon derzeit auf jeden Fall eine Liga höher, nochmal eine Adresse höher. Da kann man, wenn alles läuft, einen Titel gewinnen. Da kann man noch zu einer noch höheren Aufgabe gelangen, wie man bei Tuchel oder Klopp sieht. Das heißt, auch für einen Trainer, der ambitioniert ist, ist das halt eine große Chance, die vielleicht so nicht wiederkommt. Von daher wird er sich sehr, sehr gut überlegen, ob er bei Gladbach bleibt oder nach Dortmund geht. Und was halt so die Schnelligkeit der Entscheidung angeht, ja, das ist natürlich total wichtig. Das ist erstmal für Dortmund wichtig, die ja dann auch sich ein wenig an diesem Trainer orientieren müssen, auch was die Transfers angeht. Und natürlich für Gladbach enorm wichtig, die dann einen Nachfolger brauchen und Ähnliches tun müssen. Das heißt, wenn man da Klarheit schafft früh, wäre das wahrscheinlich für alle Beteiligten sehr gut. Aber das ist der Stand der Dinge. Aber man weiß ja immer, also das, was wir eben noch nicht wissen, wie sich Rose entscheidet. Aber wenn man auch bei Rose ein bisschen zwischen den Zeilen hört, er hat ja bis jetzt noch nicht einmal ein klares Veto eingelegt. Er könnte ja mit einem, es bräuchte nur eine Aussage und die ganze Diskussion wäre vorbei, indem er sagt, nee, ich fühle mich hier wohl und ich will hier bleiben und ich will noch viel erreichen. Das hat er bis jetzt noch nicht gesagt. Das zeigt, dass er auf jeden Fall überlegt. Wir werden es sehen.
Kannst du dir denn vorstellen, dass dann ein Marco Rose in der neuen Saison noch einen Jadon Sancho trainieren wird? Oder glaubst du, das ist jetzt so die Abschiedsvorstellung? Jadon Sancho
kann ich mir nicht vorstellen, weil die Dortmunder wirklich echt riesige Verluste gemacht haben durch Corona. 75 Millionen haben sie jetzt mal veranschlagt. Es werden wahrscheinlich noch mehr, weil sie auch ein bisschen damit geplant haben, dass zumindest so 10.000 Zuschauer ins Stadion können, was dann halt doch nochmal so 4 Millionen pro Spiel bedeutet, also halt auch mehr, als man vielleicht so denkt. Das heißt, die Dortmunder haben enorme finanzielle Probleme, jetzt nicht, also zumindest so, dass sie eigentlich einen großen Transfer in diesem Sommer benötigen. Und da wird es auf Sancho vermutlich hinauslaufen, zumindest immer, wenn man mal spricht mit den Verantwortlichen, gehen die selbst kaum noch davon aus, dass er bleiben wird. Und ich glaube auch, dass Dortmund gesprächsbereit wäre, wenn es dann nicht die mal gewünschten 120 Millionen sind oder zumindest keine dreistellige Summe, weil natürlich durch die Corona-Situation jetzt vielleicht auch nicht mehr die allerhöchsten Preise verlangt werden können. Trotzdem würde man durch Sancho natürlich noch eine Menge Geld einnehmen. Also ich kann es mir derzeit nicht vorstellen. Aber auch da am Ende, und das ist halt jetzt durch diese ganze Corona-Situation neu, kommt es natürlich auch darauf an, ob dann wirklich so ein Angebot ja überhaupt kommt, ne? Weil alle Vereine in ganz Europa müssen ein bisschen rechnen und können nicht mal eben sagen, hey, wir investieren hier, weiß ich nicht, 70, 80 Millionen für einen Spieler. Deswegen.
Zumal jetzt auch nicht so überragend gespielt hat, ne?
Also ja, aber ich finde, also das stimmt, aber ich finde, gerade jetzt in der Phase, in der man merkt, der auch eher wieder mehr reinkommt, sieht man natürlich schon das riesige Potenzial. Ich stimme dir zu, Martin. Er hatte in dieser Saison eine Delle. Man weiß sowieso dann nie, ob so ein junger Spieler die Versprechungen einhält, die man vielleicht, also die er durch seine Leistung irgendwie zeigt oder erzeugt, dass man diese Hoffnung, das weiß man natürlich nie, aber man sieht natürlich schon das riesige Potenzial an Jadon Sancho. Zudem ist er noch Engländer. Das heißt, die Premier League wird sich sicherlich, oder viele Premier League Clubs hätten sicherlich gerne einen jemanden, der vielleicht auch in Zukunft die Nationalmannschaft prägen kann. Von daher hat er natürlich nach wie vor noch einen sehr hohen Marktwert. Aber klar, auch ich wäre jetzt, das stimmt, Martin, so als Verein halt auch ein bisschen vorsichtig, wenn ich diese Saison gesehen habe, ob ich dann wirklich so viel Geld investiere. Ne?
Wir werden sehen. Ja, ich sage nur, es könnte vielleicht durchaus in die Gedanken mit einfließen. Ne?
Ob man wird auf jeden Fall mit einfließen. Ne? Also ich meine, so locker sitzt bei keinem das Geld derzeit. Ne?
Klar.
Und wenn man so ein Beispiel Dembélé sieht, wie viel Barcelona für ihn ausgegeben hat und wie schleppend das dann doch irgendwie bei ihm läuft, das hätte man dann halt auch nicht gedacht, wenn man vorher seine Saison bei Dortmund gesehen hat. Die war nämlich überragend. Das heißt, es gehört halt immer viel dazu, dass sich dann so jemand dann auch wirklich so durchsetzt und zu dem Leistungsträger wird, wie das dann halt auch die Top-Clubs gerne hätten. Ne? Aber dass Jadon Sancho ein riesiges Potenzial hat, ich glaube, darüber muss man nicht diskutieren. Das hat er.
Absolut.
Und es ist ja auch ein toller Fußballer. Also ich finde, ich persönlich bin halt immer jemand, kann man drüber diskutieren, aber ich mag es halt lieber, wenn jemand mal einmal mehr in ein Dribbling geht, das dann vielleicht auch verliert. Das sieht natürlich dann immer blöd aus und ich finde auch, dass er sicherlich daran arbeiten kann, dann nicht den Kopf hängen zu lassen, sondern direkt hinterher den Ball wieder zurückerobern und so weiter. Aber ich mag es halt auch so, ich mag halt auch solche Fußballer, die es halt versuchen, die vielleicht mal einen Trick zu viel machen, aber die natürlich durch ihre Dribblings und ihre Aktionen halt auch viel erzeugen, weil seine Statistik ist ja immer stark. Es ist ja jetzt nicht so, dass er sich ständig verheddert, sondern er erzeugt ja auch Räume, er erzielt Tore, er bereitet Tore vor. Also es ist schon ein toller Spieler. Ich glaube, das kann man festhalten. Aber sicherlich, ihm würde es sicherlich auch gut tun, wenn er manchmal noch den 1% mehr bei der Verteidigung einbringt.
Wenn du von tollen Spielern schwärmst, fällt es mir natürlich besonders schwer, jetzt rüberzugehen zu Schalke 04. Aber wir können den Anhaltspunkt da so ein bisschen nehmen, dass man vielleicht in der Corona-Krise nicht immer genau das Geld kriegt für Spieler, das man sich erhofft hat. Bei Schalke ist es so ein bisschen bei Ozan Kabak jetzt so gewesen. Den hätte man wahrscheinlich vor einiger Zeit noch für richtig viel Asche verticken können. Jetzt ist es erstmal eine Leihe zum FC Liverpool mit einer Kaufoption, die dann auch nicht ohne ist. So, ich glaube, Pi mal Daumen, 23 Millionen müsste Liverpool dann überweisen. Dafür hat man Shkodran Mustafi ablösefrei geholt. Ich finde, erstmal so macht das für mich tatsächlich immer auf dem Transfermarkt Sinn, was Schalke da am letzten Tag gemacht hat. Weil, wie gesagt, Kabak, da hast du immerhin die Option, noch mal richtig viel Geld zu bekommen. Zweitens hat Kabak bislang auch keine richtig gute Saison gespielt. Und mit Mustafi holst du jetzt natürlich einen ablösefreien und sehr, sehr erfahrenen Mann für hinten drin.
Ja, ist die Frage, ne, ob dafür ist er jetzt erstmal noch in Quarantäne bis Freitag, kann vielleicht nicht spielen am Wochenende. Also klar, aufgrund der finanziellen Situation kann ich das verstehen. Kabak hat sicherlich auch keine herausragende Saison gespielt. Immerhin verpflichtet ihn aber der FC Liverpool, weil man natürlich schon weiß, was auch er für ein Potenzial hat. Ja, und da ist es natürlich jetzt im Abstiegskampf, und bei Schalke zählt ja wirklich jedes Spiel. Du kannst ja nicht mehr sagen, gegen RB Leipzig wollen, da kannst du eigentlich fast noch nicht mal sagen, wir wollen nur unentschieden spielen. Eigentlich musst du das gewinnen. Ja. Ich weiß, bei der Situation ist es sehr unwahrscheinlich.
Aber irgendwann musst du die schlagen, ne? Also irgendwann musst du ja solche Gegner schlagen, um wieder ranzukommen. Ne?
Da ja, und das Problem. Das macht die ganze Situation ja so gefühlt aussichtslos, weil die Schalker Mannschaft wenn sie was in dieser Saison noch nicht bewiesen hat, dann, dass sie auch gegen solche Mannschaften gewinnen kann. Ich finde, gegen die unteren war es halt auch manchmal natürlich auch Pech und es war auch manchmal knapp. Du kannst jetzt nicht sagen, dass sie gegen alle diese Gegner chancenlos waren, aber gerade gegen die Top-Clubs sah Schalke sehr schlecht aus. Und durch diesen Punkterückstand musst du ja, also es gibt ja, im Prinzip musst du jetzt Spiele gewinnen, egal gegen wen. Und ja, das wäre natürlich sehr kompliziert, aber es stimmt, aus finanzieller Sicht war das dann vermutlich kein, also war es natürlich dann kein schlechter Deal. Ich bin gespannt, was Mustafi dann leisten kann. Aber die ganze Situation ist so, so kompliziert und das Bremen-Spiel dann am Ende natürlich dann auch so ärgerlich, da dann nicht irgendwie gewonnen zu haben. Es wird sehr schwierig. Also, wenn wir ehrlich sind, ist es sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich, dass Schalke noch den Klassenerhalt schafft. Leider.
Ja. Also der Deal macht tatsächlich Sinn, ne, wenn man jetzt so nur dabei bleibt. Also man kriegt noch eine ordentliche Stange Geld für Kabak.
Ja.
Hat den jetzt ersetzt, aber trotzdem war ja die Einkaufspolitik jetzt auch wieder eine Katastrophe. Wenn man so wirklich sagen will, wir haben einen offensiven Mann gebraucht. Ne? Man hat jemanden für offensiv außen gesucht, ne, und hat eben dann keinen präsentiert. Das war ja das Problem. Schalke steht ja einigermaßen gut, auch in den letzten Spielen. Nur vorne passiert halt überhaupt nichts. Gut, man hat Huntelaar geholt, aber wenn wir ganz ehrlich sind, was willst du mit Huntelaar gegen Leipzig oder gegen Dortmund in solchen Spielen? Ne? Also das ist ja ein reiner Strafraumstürmer. Das Spiel in Amsterdam bei Ajax, das kam ihm entgegen. Ne? Da kriegt Witter gefüttert, da macht selbst er dann noch einige Tore. Aber als Mannschaft wie Schalke, schwierig. Ne? Dann hast du noch William geholt, der ja auch aus einer Verletzung kommt. Du hast einfach Leute jetzt gebraucht, die dir sofort helfen. Und ich sehe das nicht wirklich, dass da jetzt Leute dabei sind, die, außer jetzt Kolasinac, ich finde, das ist ja ganz gut gemacht. Das ist ein immer noch ein ordentlicher Spieler. Der hat ja auch jetzt zwar nicht in der Premier League gespielt, aber im Pokal international kam er zum Einsatz. Der hilft der Mannschaft schon, aber im Offensivbereich ist gar nichts passiert. Und das ist eben das große Problem, wie gestern auch. Schießt einfach keine Tore. Da frage ich mich wiederum, warum so ein Marc Uth, ne, wie kann so ein Mann mit so einer Qualität nur auf 2 Tore kommen in 15 Spielen? Gestern auch wieder. Also das war ja kläglich, wie er das Ding vergeben hat. Torwart liegt auf dem Boden. Da muss ich von so einem Spieler mit so einer Klasse, die er durchaus hat, das vergessen ja viele, der war vor 3 Jahren noch bester deutscher Scorer in der Bundesliga, da muss man einfach erwarten, dass er so ein Ding mal reinmacht. Und das kannst du jetzt von so einem Matthew Hoppe nicht erwarten. Der spielt ja schon, sag ich mal, am Limit. Ne? Der Junge ist 19, kommt aus der U23. Da kannst du jetzt nicht drauf verlassen, dass der jetzt da die Kohlen aus dem Feuer holt. Ne? Aber wie gesagt, meiner Meinung nach hat man die Schwächen nicht beheben können. Das war das Problem. Und deswegen sehe ich da ehrlich gesagt auch schwarz.
Ja, also ich auch. Ich war lange Zeit optimistisch noch, weil ich gedacht habe, die Schalker Mannschaft ist halt eigentlich auch trotz dieser ganzen Schwächen noch gut genug besetzt, um nicht Tabellenletzter oder Vorletzter zu werden. Also sehe ich weiterhin so, bloß dieses Bremen-Spiel. Ich war in Bremen, ich habe das Spiel kommentiert. Das war wirklich für mich so der Punkt, wo ich gedacht habe, okay, dann reicht's offenbar nicht. Nach einer ersten Halbzeit, die ja eigentlich ganz gut lief, wie man in der zweiten Halbzeit das Fußballspielen einstellen kann. Und dann konntest du ja auch nicht mehr wechseln. Das war so ein Spiel, was willst du dann, wenn du 1-0 führst und dich hinten reindrängen lässt mit so einem Hüntelaar? Den konntest du dann nicht mehr bringen.
Ja,
hinten raus wurde er gebracht, aber es macht natürlich kaum noch Sinn.
Man muss halt ehrlicherweise sagen, das Bremen-Spiel war deswegen in der ersten Halbzeit nicht schlecht, weil sich Bremen zurückgezogen hat und nicht gut gespielt hat. Die Taktik gewechselt hat, hatte Schalke halt große Probleme. Der Kader, ich gebe dir recht, der Kader ist halt nicht so schlecht, zumindest nicht so schlecht, dass man auf dem letzten Platz stehen muss, aber es fehlt halt bis die ganze Saison eigentlich eine fußballerische Idee, wie man mit diesem Kader erfolgreich sein kann, ob man den Ball haben will, ob man sich hinten reinstellen will, aber dann über Konter erfolgreich sein will und überhaupt ein paar Abläufe, wie man eben Angriffe und Torschancen erzeugen kann. Und das hat bis jetzt keiner der drei Trainer wirklich geschafft. Das wäre für mich in meinen Augen die größte Aufgabe gewesen. Ich persönlich bin halt kein Freund davon, wenn immer schnell über so Sachen wie Mentalität oder Einstellung gesprochen wird. Das ist natürlich auch wichtig, das stimmt. Aber in so einer Situation, in der Schalke ist, da brauchst du halt auch, da brauchst du einfach ein paar Automatismen, ein paar taktische Abläufe, mit denen du halt erfolgreich sein kannst, weil du musst jetzt halt, wie gesagt, erfolgreich sein in möglichst vielen Spielen. Und das bist ja nicht nur, weil du irgendwie ein bisschen motiviert bist. Also das ist natürlich auch wichtig, da brauchen wir jetzt nicht drüber zu diskutieren. Und natürlich spielt der Kopf auch eine Rolle. Aber die Taktik ist eben auch enorm wichtig oder taktische Abläufe. Und ich finde, das hat dann auch das Bremen-Spiel ganz gut gezeigt. wie wenig sie ja dann eigentlich doch kreieren konnten, obwohl Bremen sich zurückgezogen hat und was für Probleme die hatten, ab da, wo Bremen eben ja, einen Gang hochgeschaltet hat, das Spiel in die Hand genommen hat. Ja, von daher, es wird sehr schwierig für Schalke. Ich glaube, da sind wir uns einig.
Ne? Absolut. Also man muss natürlich definitiv mit der zweiten Liga rechnen, die zweite Liga planen. Und da sind wir dann natürlich an dem Punkt, wer soll das machen? Ne? Also du hast natürlich mit Sportverstand Jochen Schneider einen, der eigentlich, auch wenn er da jetzt wieder so ein bisschen zurückgerudert ist, gesagt hat, so beim Abstieg, dann macht das nicht mehr. Jetzt hat er eher gesagt, so ja, wenn man dann auf mich zukommt und man sagt mir, ich soll nicht weitermachen, dann mache ich auch nicht. Aber sonst würde er sich wohl vor dieser Verantwortung nicht drücken. Aber trotzdem ist das da irgendwie ja auch eine sehr, sehr verfahrene Situation.
Ja, eine sehr schwierige Situation, wie es dann häufig ist bei so einem Traditionsverein. Also man klammert sich natürlich total an die Liga. Das kann ich auch verstehen, will alles bewegen und schafft es dann vielleicht nicht so sehr, der Realität ins Auge zu blicken, dass fast das Allerwichtigste dann die nächste Saison ist. Ne? Also jetzt mal ehrlich, so, es wird sehr schwierig, das jetzt noch zu schaffen. Natürlich sollte niemand aufgeben, aber viel, viel wichtiger ist dann, dass du in der nächsten Saison den Wiederaufstieg schaffst. Und das wird halt auch nicht so leicht, ne? Bei den finanziellen Möglichkeiten. Da musst du erstmal eine Mannschaft haben, einen guten Trainer, die das hinkriegt. So leicht ist es nicht. Da muss man sich nur das Beispiel HSV anschauen. Und schwierige Situation, da stimme ich dir zu.
Ja, das ist ja das Absurde daran, ne? Dass jetzt jemand da am Werk ist und möglicherweise die neue Saison plant, der wahrscheinlich nächste Saison nicht mehr da ist, ne? Ja. Und nicht wirklich ein gutes Händchen zuletzt bewiesen hat. Du musst ja zweigleisig planen. Ne? Ich meine, mit Hoppe, das war schon mal ein guter erster Schritt. Da hat man jetzt jemanden, ne? So einen jungen Perspektivspieler. Das gleiche müsstest du mit Becker machen. Auch den, ne? Macht sich ja auch so langsam, hatte Schwierigkeiten. Ich meine, der kam aus der Regionalliga. Wird aber auch immer sicherer, stabiler. Das sind ja solche Leute, mit denen kannst du ja auch in der zweiten Liga weitermachen. Ne? Und dann müsste man wirklich jetzt schon hingehen und sagen, mit dem und dem, ne, könnten wir uns vorstellen, auch in der zweiten Liga zu arbeiten. Ja, und dann musst du dann eine Mannschaft aufbauen. Das ist ja dann irgendwann zu spät. Ne? Wenn du dich bis Mai an die Hoffnung klammerst, noch drin zu bleiben, dann steigst du ab und dann fängst du an. Da sehe ich schwarz für die zweite Liga, gerade wo wir jetzt auch drüber gesprochen haben, wie ausgeglichen die ist. Ne? Und das heißt nicht, dass man aus der Bundesliga absteigt und wieder oben mitspielt. Ne? Da kann man mal beim HSV nachfragen. Das ist so ein bisschen die Gefahr, die ich da sehe. Ne? Dass da jetzt niemand dahinter ist, der diese Sache vernünftig plant. Weil das sieht man bei so vielen Clubs. Ne? Das A und O ist die Kaderplanung. Dass man jemanden hat, der wirklich gute Ideen hat, der über ein Netzwerk verfügt und der kluge Entscheidungen trifft. Ne? Was da möglich ist, sieht man bei Union, bei Eintracht Frankfurt, beim VfB Stuttgart. Ne? Wenn man da wirklich fähige Leute im Hintergrund hat, kann man eine Menge bewegen. Und das war bei Schalke eben nicht der Fall zuletzt.
Da könnte man eine kleine Parallele ziehen, um da zum letzten Verein zu kommen, über den wir sprechen, zum MSV Duisburg. Denn auch der muss zweigleisig planen. Auch der steht im Abstiegskampf. Immerhin ist die sportliche Situation noch nicht ganz so aussichtslos wie bei den Schalkern. Also der MSV ist ja weiterhin dran, hat jetzt aber auch schon wieder den Trainer gewechselt. Dass ich mich da durchaus drüber gefreut habe, weiß, glaube ich, jeder, der es gehört hat, wie ich über die Verpflichtung von Gino Litieri gedacht habe. Aber natürlich hast du auch da die Situation, dass du ja mit Ivo Grilic ja auch jemanden hast, einen Sportdirektor, der ja eigentlich auch angeschossen ist, wo es auch nach meinen Informationen durchaus, obwohl er erstmal jetzt bleiben darf, immer noch Stimmen gibt innerhalb des Vereins, die sagen, mit Ivo können wir nicht mehr weitermachen. Der hat hier zu viele Böcke geschossen. Und da hast du ja auch das. Du musst zweigleisig planen, hast aber in der sportlichen Verantwortung jemanden, der vielleicht dann zur neuen Saison weg ist.
Ja, die Frage ist, wie willst du als MSV Duisburg für die Regionalliga planen? Ich glaube, da gehen dann langsam die Lichter aus. Ne? Also das ist schon eher schwierig. Du musst dich jetzt schon an diese Hoffnung jetzt klammern und alles dafür tun, diese Klasse jetzt zu halten. Ich meine, es ist realistisch. Hat man jetzt auch gegen Lübeck gesehen. Die Mannschaft ist immer noch gut genug, um das zu schaffen. Ne? Also ist ja jetzt nichts passiert. Man ist da punktgleich mit, glaube ich, mit vier Teams auf dem vorletzten Platz. Die Mannschaft ist immer noch gut genug mit Stoppelkamp und Konsorten. Also ich denke schon, dass sie es schaffen, wenn Dotschev es schafft, einigermaßen da Ruhe reinzubringen, wenn man sich vielleicht von diesem Thema Grilic jetzt ein bisschen löst, na, dann hat man die Chance, die Liga zu halten. Aber dann müsste natürlich Timo spätestens im Sommer einen Cut her. Es geht nicht weiter mit Grealish, es muss da jemand hin, es muss da einfach mehr sportliche Kompetenz rein. Vielleicht nicht nur einer, sondern man müsste das so auf mehrere Schultern verteilen. Es muss ja immer einen Austausch geben, ne? Wenn man alleine irgendwie für etwas verantwortlich ist all die Jahre und ja, da kein Input bekommt, da nirgendwo mal ein Veto eingelegt wird, dann kann es auch nicht funktionieren, ne? Und das ist halt extrem festgefahren. Und wie gesagt, A und O, Priorität muss haben, diese Liga irgendwie zu halten, weil ich kann es mir nicht vorstellen, dass Duisburg die Regionalliga nochmal überlebt und da nochmal vernünftig rauskommt. Schafft man es, die Klasse zu halten, ja, dann hat man den Super-GAU vermeiden können, aber da muss man sie neu aufstellen.
Absolut.
Ob das passiert, glaube ich eher nicht. Also ich sehe ja Grealish noch in 10 Jahren da
irgendwie. Ja, irgendwie hat man das Gefühl, weil es halt genau wie du schon sagst, einfach diesen Gegenpol nicht gibt. Ja, also Ivo Grealish ist der Einzige in der Führungsriege beim MSV Duisburg, der ja Ahnung vom Fußball hat. Na, also jetzt zum Beispiel Peter Monhaupt als Geschäftsführer oder auch Ingo Wald als Präsident, das sind ja durchaus fähige Leute in der Geschäftswelt. Bloß natürlich fehlt da jemand, der auch mal ja fußballerisch mal dagegenhalten kann und sagt, Ivo, nee, das macht jetzt vielleicht keinen Sinn.
Ja, und das irgendwie so gibt's da so Parallelen zu Rot-Weiß Essen, da haben wir es auch all die Jahre erlebt. Man hatte mit Michael Welling jemanden, der den Verein echt finanziell auf stabile Füße gestellt hat. Na, das lief alles drumherum gut, aber da war einfach keine fußballerische Kompetenz da. Ne? Der hat da Leute geholt, Uwe Hartgen als Manager, danach Winkler, mit dem war man am Ende vor Gericht, weil er seinen Urlaub einklagen wollte. Also absoluter Mörder-Irrsinn, ne? Der es da all die Jahre gab. Und so ein bisschen vergleichbar ist es jetzt hier auch. Ne, also Wald stellt sich hin tatsächlich nach diesem Spiel und sagt, es gäbe, was den Sportdirektor betrifft, keinen Handlungsbedarf. Da muss man sich mal vorstellen, ne, dass es da alleine sowas auszusprechen ist ja schon.
Und das dann also auch noch mit dem Nebensatz, und wenn noch ein weiteres Hub-Konzert kommt, dann lassen wir uns davon auch nicht beeindrucken.
Heißt, er nimmt die Fans nicht ernst. Ne? Das ist halt echt also ein gefährlicher Satz, der da gefallen ist. Und ich glaube, die Leute haben echt Glück, dass momentan keine Zuschauer ins Stadion dürfen. Was da los wäre, kannst du dir
vorstellen. Ja, absolut. Der MSV hat es ja probiert, noch so ein bisschen zu entschärfen. Ivo Grealish hat ja dann gestern in der Pressekonferenz eine Entschuldigung an die Fans vorgelesen. Auch da habe ich gedacht, ey Leute, ihr macht es eigentlich nur noch schlimmer.
Ja, am besten lieber gar nichts sagen, als dann so einen Schwachsinn von sich zu geben. Also sich dann dafür zu entschuldigen, dass man irgendwie... Ne, so ein Mist gebaut hat, macht es irgendwie nicht besser. Also klar, gut, okay, ne? Ist vielleicht das Mindeste, aber trotzdem, die Probleme werden damit nicht gelöst. Du brauchst einfach, es muss einfach funktionieren, du brauchst das Team hinter dem Team. Ne? Du brauchst einen vernünftigen Kaderplaner, wie bei Rot-Weiß, jetzt mit Jörn Nowak jemanden, der ein gutes Netzwerk hat, der viel gute Entscheidungen trifft und dann kannst du dich für die Zukunft gut aufstellen. Also ich meine, Pavel Docev ist, glaube ich, jetzt für die Situation, finde ich, ein ordentlicher Mann, bringt eine gewisse Erfahrung mit. Andererseits hat er jetzt auch nicht wirklich sehr lange gearbeitet bei seinem
Verein. Anderthalb Jahre immer das Maximum, ja.
Immer so mal ein Jahr, anderthalb. Ne? Ist jetzt scheinbar nicht jemand, der da was über Jahre aufbaut. Ne? Das spricht jetzt nicht wirklich für ihn. Also zuletzt war es sehr unglücklich. Ja, du brauchst ja irgendwie was. Ne? Also bei Rot-Weiß zum Beispiel kannst du dir jetzt vorstellen, jo, Meinhard, Nowak, das könnte ich mir auch in 5, 6 Jahren oder in 10 Jahren vorstellen. Ne? Und dieses Gefühl hast du ja gar nicht beim MSV. Also ja, da wird ja kreidebleich werden, wenn du daran denkst, dass du Grealish noch in 10 Jahren dann also, ne, im Verein hast.
Ja, muss ich dir absolut so zustimmen. Dann, wenn wir über die Zukunft reden, dann würde ich sagen, gehen wir doch zum Abschluss unserer Runde in die Tipps rein. Das machen wir ja immer so, mal mehr, mal weniger erfolgreich. Ich würde einfach immer nur die Paarung nennen und ihr haut euren Tipp raus. Fangen wir natürlich an in der ersten Liga. Wir gehen von oben nach unten. Freiburg gegen Dortmund. Marian.
2-1 Freiburg.
Oh, Pessimist. ja, ist eigentlich wieder so ein typisches Spiel, das Dortmund eigentlich verliert, aber ich halte dagegen. Ich sage, die gewinnen das mal diesmal. Also Haaland ist ja wieder ganz gut drauf und ja, die sind schon besser. Wenn es normal läuft, dann gewinnen sie es. Ich sage 2-1
für Dortmund. Ich treffe mich dann mit euch in der Mitte. Ich sage nämlich 1-1, weil es genau wie ihr beide eigentlich gesagt habt, das ist so ein typisches Spiel, wo ich Dortmund auch wieder zutraue. Das ist so eins, was sie dann vergeigen. Freiburg natürlich auch ein sehr unangenehmer Gegner aus Dortmunder Sicht. Ja.
Ja, definitiv.
Schalke gegen Leipzig.
Ich sag 2-0 Leipzig. Kein Nix.
0-1. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass es reicht. Dafür ist der Nagelsmann ein zu guter Trainer.
Ich kann es mir auch leider nicht vorstellen. Ich traue den Schalkern aber eine knappe Niederlage zu. 1-2. Dann die zweite Liga. Osnabrück gegen den VfL Bochum. Wir haben ja positiv über den VfL gesprochen. Ich glaube, so ein Auswärtssieg in Osnabrück wäre schon nicht so verkehrt.
Ja, die schaffen es. 2-0 für den VfL.
Würde ich mir anschließen.
Ich sage 1-0. Ah, ja, dann sage ich 1-0 für den VfL. Das werden sie schaffen.
Dann die dritte Liga. Ja, Saarbrücken gegen den MSV Duisburg. Erst am Montag dieses Spiel. Ich gehe natürlich ganz optimistisch rein und sage, das gewinnt der MSV mit 2-1.
Ja, Saarbrücken ist jetzt, ne, also anfangs Euphorie, auch ein bisschen abgeflacht jetzt. Ich sag mal 1-1.
Ja, dann bleibe ich auch beim Unentschieden und sage 2-2.
Ja, da würden immerhin viele Tore fallen, das wäre doch schon mal was.
Ja. Und dann, Timo, wenn wir jetzt dazu übergehen sollten, dass wir die Regionalliga tippen, da haben wir gerade die Info bekommen, das Spiel ist abgesagt.
Genau. BVB 2. Wir zeichnen live auf.
Rot-Weiß Essen. Also just vor einigen Minuten kam die Meldung, dass das Spiel abgesagt wurde. Der Rasen, ja,
der hat es dann doch nicht geschafft.
Hat er nicht mehr überlebt. Und ich glaube, die Essener werden jetzt auch nicht so unglücklich sein. Ne?
So kräftezehrend, dann lässt man das Spiel dann vielleicht ganz gerne ausfallen. Ja, dann wären wir nur bei Bergisch Gladbach gegen Rot-Weiß Oberhausen. Das ist der Tabellen 18. gegen den Tabellen 10. Das ist natürlich jetzt auch nicht unbedingt das Spiel, was die Massen locken würde, wenn sie hingehen dürften.
Ich gönne Mike Terranova, dem RWO-Trainer, immer einen Sieg. Deswegen sage ich, wird ein 1-3.
Marian, du auch bei einem Sieg?
Ich sage 2-1 für RWO.
Ich sage dann mal 1-0. Dann haben wir auf jeden Fall einen schönen Auswärtssieg-Dreier. Ja, Marian, Martin, hat sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass ihr mal wieder da wart.
Danke dir. Ja, immer wieder gerne.
Und wenn ihr da draußen noch irgendwelche Fragen habt, Anregungen oder Kritik, Lob, schreibt uns das einfach zum Beispiel auf unserer Fußball Insight Facebook-Seite und dann hören wir uns einfach nächste Woche wieder. Bis dahin, ciao, ciao.
Ciao.
Ciao, ciao. Fußball Insight. Tacheles. Außenpott. Der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.